Johannes Schwarz verteilt Pflanzschalen, um darin Erbsensprossen zu ziehen.
Wir machen halt ganz viel so Kräuter und Kressen für die Gastronomie in diesen Schalen. Und die bin jetzt tatsächlich gerade am Säen hier, die Erbsen.
Die Biogärtnerei im Norden Münchens ist bekannt für feine Kräuter und Kressen, aber auch für Tomaten und Salate.
Hier unsere Erde, das ist so Bio-Kräutersubstrat. Der Kultursubstrat für den Einsatz im ökologischen Gartenbau. Das ist so die beste Erde, die ich kenne. Ich habe viel ausprobiert, aber die teuerste und die beste.
Diese beste Erde besteht hauptsächlich aus Torf.
Ist ja bei so Ökosubstraten gedeckelt auf 80% Torfanteil und das ist relativ ausgereizt auf 75, 73. Der Rest ist Grüngut, Kompost und ich glaube ein bisschen so Kokosfaser und so ein Zeug.
Wer im Gartencenter oder im Baumarkt Erde für den Balkon zu Hause oder den Garten kauft, dem ist wahrscheinlich die Aufschrift Torffrei schon einmal aufgefallen. Dann enthält der Sack Erde zum Beispiel Kompost, Rindenhumus oder Pflanzenfaser. Das verspricht, viel besser fürs Klima zu sein als Erde mit Torf. Denn Torf wird aus trockengelegten Mooren gewonnen und die emittieren riesige Mengen an Treibhausgasen. Wie das genau ausschaut und wo der Torf herkommt, dazu gleich mehr. Erst einmal zurück ins Gewächshaus von Johannes Schwarz. Während die meisten Freizeitgärtner gut auf Torferde verzichten können, ist es in professionellen Gärtnereien immer noch gang und gäbe, Torf zu verwenden. Zum Beispiel beim Säen oder für Jungpflanzen.
Ich darf mal den Sackerl aufschneiden. Das ist jetzt so ein 70-Liter-Sack, der passt genau wunderbar für diese neuen Schalen. Eben, da sieht man schon so ein bisschen so Kokoszeuge und also so Grüngut, Kompost halt. Das andere ist eigentlich größtenteils Torf.
Der wichtigste Vorteil von Torf ist seine Wasserhaltekraft. Er kann Feuchtigkeit aufsaugen, ähnlich wie ein Schwamm. Deshalb ist es nicht schlimm, wenn man mal weniger gießt.
So ein bisschen Puffer ist es sozusagen.
Der zweite wichtige Aspekt: weil der Torf selbst nährstoffarm ist, lässt sich Dünger sehr genau dazu dosieren. Je nach Bedarf der verschiedenen Pflanzen. Durch den Torf hat Johannes Schwarz immer ein Substrat mit vergleichbarer Qualität.
Wir brauchen ja eine gewisse Produktionssicherheit. Ich habe auch mal so torffreie Sachen ausprobiert oder andere Sachen, wo weniger Torf drin ist. Es war halt einfach nicht das gleiche Ergebnis. Du kannst dich nicht darauf verlassen. Du säst was und 3 Wochen später merkst du, oh, das war jetzt doch nicht so ideal. Und dann kannst du es halt nicht mehr aufholen. Das ist halt schon diese Produktionssicherheit ist sehr, sehr wichtig, wenn man halt davon leben muss. Gell?
So geht es den allermeisten Erwerbsgärtnerinnen und Gärtnern. Nur wenige greifen vollständig auf Alternativen wie Kompost oder Holzfaser zurück. Und nicht nur bei uns, auch in der Gartenbauindustrie in Holland oder Spanien wird Torf verwendet und landet spätestens auf diesem Weg in Form von grünen, gelben oder roten Paprika, Tomaten, Auberginen oder Zucchini wieder bei uns im Supermarkt. Torf ist also nach wie vor ein wichtiger Rohstoff. Man könnte auch sagen, die Gemüseproduktion ist von Torf abhängig. Aber was bedeutet das für die Umwelt? Torf wird also aus Mooren gewonnen. Bei uns in Deutschland passiert das nur auf bereits trockengelegten Flächen, weil dort zum Beispiel vor Hunderten von Jahren schon Landwirtschaft betrieben wurde. Die wenigen intakten Moore, die es noch gibt, sind für den Torfabbau tabu. Aber auch aus den trockengelegten Flächen entweichen große Mengen Treibhausgase. Insgesamt etwa 5% der gesamten Emissionen in Deutschland. Zwar wird der allergrößte Teil dieser Flächen als Ackerland bewirtschaftet und auf nur 2% davon wird Torf abgebaut, aber pro Hektar entstehen durch die Torfnutzung die meisten Treibhausgase, weil der Kohlenstoff dabei besonders schnell freigesetzt wird. Um das Klima zu schützen, bereitet sich Deutschland darauf vor, komplett aus dem Abbau von Torf auszusteigen. Niedersachsen, wo bisher noch der allermeiste Torf gewonnen wird, hat Ende vergangenen Jahres entschieden, keine neuen Abbaugenehmigungen mehr zu vergeben. Und in Bayern hat der Landtag schon in den 80er Jahren beschlossen, den industriellen Torfabbau einzustellen. Nur professionelle Gärtner wie Johannes Schwarz sind immer noch auf Torf angewiesen.
Es ist natürlich schon irgendwo ein Leben auf Pump. Also ich weiß, dass wir da auf irgendwas zusteuern, aber ich kann auch nichts ändern.
Welche Auswirkungen hat diese Abhängigkeit vom Torf? Diese Frage könnte sich im Baltikum klären lassen. Denn während Deutschland aus der eigenen Torfgewinnung aussteigt, werden Importe aus den drei kleinen Ländern Estland, Lettland und Litauen immer wichtiger. Besuch in Lettland. Die Firma Zieglererden, ein Familienunternehmen aus dem Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz, baut hier an zwei Standorten Torf ab. Auf insgesamt knapp 500 Hektar. Ein Großteil des Gebiets wurde schon zu Zeiten der Sowjetunion trockengelegt. Die Flächen sind ziemlich trostlos. Weites, flaches, braunes Land, über das der Wind hinweg pfeift. Matthias Ziegler ist Geschäftsführer. Er erklärt, dass es im Moment noch zu kalt und zu nass für die Ernte ist.
Torfernte kann man sich vorstellen, ich sage es jetzt einfach mal gesagt, wie Heuernte. Das kann man nur im Sommer machen, wenn es richtig warm ist. Weil es muss die obere Schicht abtrocknen. Dann werden ca. 2 bis 3 Zentimeter aufgefräst. Dann trocknet diese obere Schicht 2 Tage ab und am 3. Tag kann man dann diese obere Schicht abernten.
Das passiert mit Schleppern, die Saugmaschinen hinter sich herziehen. So wird die Schicht von wenigen Zentimetern Torf abgesaugt und zum Feldrand gebracht. Je nach Wetter gibt es pro Jahr 20 bis 40 Erntetage. Den Rest des Jahres wird der Torf dann umgeschichtet, für die Produktion vorbereitet und veredelt. Wie kam es dazu, dass das Unternehmen aus Bayern nach Lettland expandierte?
Unser Ursprung in der Erdenproduktion in Bayern starteten wir 1989, 1990. Damals torffreie Erden war damals überhaupt noch nicht im Gespräch. Deswegen mussten wir schon immer Torf einkaufen. Als Grundrohstoff für die Herstellung unserer Blumenerden, Pflanzerden und Substrate. In diesem Zuge sind wir Ende der 90er Jahre durch bekannte Zufall nach Lettland gekommen, haben uns hier ein Torffeld angesehen und das stand damals zum Verkauf. Und so sind wir zu unserem ersten Torffeld gekommen, einfach Rohstoffsicherung für die Herstellung unserer Erden.
Mit den Jahren wurden die Abbauflächen größer und die Torfproduktion ging weit über den Bedarf für die eigenen Pflanz- und Blumenerden hinaus. Heute liegt der Schwerpunkt auf dem Export. Pro Jahr baut Ziegler in Lettland etwa 200.000 Kubikmeter Torf ab. Für Lebensmittelproduzenten auf der ganzen Welt. Am Standort Talsi im Nordwesten Lettlands gibt es seit einem Jahr eine eigene Produktionsstätte. Das heißt, hier kommt der Torf vom Feld an.
Genau, hier wird der Rohstofftorf angeliefert und dann erstmal in verschiedene Strukturen gesiebt.
Anschließend wird das Ganze in die typischen Säcke verpackt, die man auch vom Erdekaufen im Gartencenter oder im Baumarkt kennt. Und auf Paletten gestapelt.
Und dann geht es ab in den Container und hinaus in die weite Welt.
Zu den Importeuren gehören Deutschland und andere europäische Länder, aber auch China, Taiwan oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Rohstoffsicherung für die eigene Pflanzerdenproduktion in Bayern ist mittlerweile in den Hintergrund getreten. Matthias Ziegler?
Klar, man versucht ja auch, das Geschäft auszubauen und hat man eben mit Export in andere Länder, andere Kunden den Markt aufgebaut.
Und die Nachfrage auf dem Weltmarkt ist groß. 1/3 der weltweit verkauften Torfprodukte kommt aus dem Baltikum. Estland, Lettland und Litauen sind reich an Sümpfen und Moorgebieten. Aber nur 30% davon sind heute noch intakt und nicht für die Landwirtschaft oder die Torfindustrie trockengelegt worden. Wie die intensive Moornutzung im Baltikum ihren Anfang nahm, lässt sich gut in dem bekannten Augstumalmoor nachvollziehen. Das Gebiet liegt im Memel-Delta in Litauen, ganz in der Nähe der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad. Ein Teil davon ist heute noch in ziemlich ursprünglichem Zustand. Ein Hochmoor, das sich aus Regenwasser speist. Der Boden ist vollständig durchtränkt. Unter diesen Bedingungen wachsen typische Pflanzenarten. Das erklärt Silvinas Cesna von der Aufsicht des Memel-Delta-Regionalparks.
It creates conditions to grow very rare and only for the high-risk bog typical plant species.
Besonders wichtig die Torfmoose oder wissenschaftlich bezeichnet Sphagnummoose. Nur wenn sie den nassen Boden wie Schwämme bedecken, kann Torf überhaupt entstehen.
It creates condition to create a peat.
Das funktioniert so: Der untere Teil des Mooses steht im Wasser und stirbt ganz langsam ab. Nach oben wächst die Pflanze weiter. Weil keine Luft an die Biomasse unter Wasser gelangt, wird das abgestorbene Moos nicht vollständig zersetzt. Es bildet sich Torf. Dieser Prozess dauert allerdings sehr lang. Selbst unter guten Bedingungen wächst die Torfschicht nur 1 Millimeter pro Jahr. Deshalb spricht man bei Torf nicht von einem nachwachsenden, sondern von einem fossilen Rohstoff. Bis ein Hochmoor wie das von Augstumal entsteht, vergehen Jahrtausende. Žilvinas Česna.
Yeah, after a year with wet conditions, create peat. And under the surface of the high-raised block, we have meters of the peat.
Und dieser meterdicke Torf ist eine riesige Kohlenstoffsenke. Die Moore weltweit speichern doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Aber wenn Gräben angelegt werden, um ein Moor zu entwässern, dann gelangt Sauerstoff an den Torf. Der gespeicherte Kohlenstoff wird freigesetzt und heizt als Treibhausgas den Klimawandel an. Das Dilemma: Moorböden sind und waren schon lange wirtschaftlich interessant. Früher wurde Torf vor allem als Brennmaterial verwendet. Oder die Flächen wurden entwässert, um darauf Landwirtschaft zu betreiben. Das war auch für das Aukstumal-Hochmoor in Litauen geplant. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat die Memel-Region, in der Aukstumal liegt, zu Ostpreußen gehört. Ende des 19. Jahrhunderts wollte die preußische Regierung wissen, wie der Zustand des Moors ist. Denn das Gebiet sollte besiedelt werden. Der Botaniker Karl Albert Weber bekommt den Auftrag, Aukstumal wissenschaftlich zu untersuchen und seine Erkenntnisse in einem Buch aufzuschreiben. Es ist das erste Mal, dass ein Moor so umfassend unter die Lupe genommen wird. Im Sommer 1898 trifft Weber ein.
Der Boden der Hochfläche des Aukstumal-Moores ist ein sehr weicher und sehr nasser, weißlich-gelber Sphagnumtorf. Ein Loch, welches man dort nur wenige Dezimeter tief gräbt, füllt sich auch nach vorangegangener wochenlanger Dürre in wenigen Minuten bis zu seinem Rande mit klarem, fast ganz farblosem Wasser.
Weber nimmt Bodenproben, untersucht die Zusammensetzung genauestens. Dann analysiert er die Pflanzenvielfalt und beobachtet, dass die unteren Teile der Torfmoose ständig unter Wasser sind.
Die Vegetation ist gebildet von einem dichten, bräunlich, purpurn und grünlich gefärbten Sphagnumteppich, dessen lebende Schicht 5 bis 15, meist 6 cm dick ist.
Dazwischen viele andere Pflanzen, Binsen, Wollgras und Sauergräser, Sonnentau, Moosbeeren und Sumpfrosmarin. In Webers Schilderungen klingt an, wie sehr der Botaniker das, was er in Aukstumal vorfindet, bewundert.
All diese Pflanzen verliehen dem Bestande den Anblick eines im Winde wogenden Gehelmes und bestimmten den Farbenton des Moores in hervorragender Weise.
Das Wissen, dass der preußische Staat das Moor trockenlegen und besiedeln lassen will, begleitet ihn beim Erforschen. Am Ende seines Buchs wagt Karl Albert Weber einen Blick in die Zukunft. Schon innerhalb der nächsten 10 Jahre könne das ursprüngliche Moor verschwunden sein.
Wo kurz vorher noch in der weiten, lautlosen Öde ein einsamer Wanderer bei dem anstrengenden Marsche nur das Pochen des eigenen Herzens vernahm, da wird bald Lerchenjubel und Wachtelschlag ertönen und der fröhliche Lärm spielender Scharen rotwangiger Kinder die Luft erfüllen. Wo Kraniche spärlich zwischen den bleichen Moosen ästen, werden Rinder mit strotzendem Euter in üppigem Grase weiden.
Der preußische Staat legt die einmalige Moorlandschaft trocken, damit dort Landwirtschaft betrieben werden kann? Ganz so kam es dann doch nicht. Zwar entstanden in den Randgebieten ein paar Siedlungen, der größte Teil wurde aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg erschlossen, als das Gebiet an die Sowjetunion ging. Die sowjetische Führung baute Gräben und entwässerte 2/3 des Gebiets, um Torf als Brennstoff abzubauen und daraus Energie zu gewinnen. Das Gleiche passierte in vielen anderen Moorgebieten im heutigen Baltikum. Der Torfbedarf der Sowjetunion war riesig. Und heute? Die baltischen Staaten sind wieder unabhängig, aus Sowjetzeiten geblieben sind große Gebiete trockengelegter Moorböden. In Aukstumal ist 1/3 des Hochmoors noch in einigermaßen ursprünglichem Zustand. Diesen Teil hat Litauen zum Naturschutzgebiet erklärt. Zwar gibt es auch hier Drainagegräben, aber mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union konnte die Regionalparkverwaltung Dämme anlegen. Sie helfen, den Wasserstand zu halten. Žilvinas Česna.
So now we have to manage already existing system and to create all those dams to protect the water go out from the bog.
Über 1000 Dämme wurden zu diesem Zweck gebaut.
More than 1000 dams were made here 10 years ago.
Česna steigt auf eine hölzerne Aussichtsplattform. Von hier aus kann man die offene Ebene des Moors überblicken. Und in der Ferne.
If you look this direction, somewhere far, far from here, you can see. You can see some movement in that area, so.
Außerhalb des Naturschutzgebiets sieht man Torfabbauflächen des Unternehmens Klaasmann-Deilmann aus Niedersachsen.
The site is out of a reserve territory and this belongs to the area which is exploited at the moment.
Sein Team vom Regionalpark hoffe, dass auch diese Flächen irgendwann der Natur zurückgegeben werden, sagt Cesna.
We hope so that it will go back to the nature, of course, in one or another state.
Back to nature, Renaturierung, das ist der nächste Punkt. Wie kann man trockengelegte Moore wiederherstellen, so dass dort naturnaher Lebensraum für Pflanzen und Tierarten entsteht und Kohlenstoff wieder gespeichert wird? Zurück nach Lettland, in die Nähe der Hafenstadt Ventspils und zur Firma Ziegler Erden aus der Oberpfalz. Die tristen Torfabbauflächen hier sind ebenfalls schon zu Sowjetzeiten trockengelegt worden. Das Unternehmen hat das entwässerte Gebiet vor mehr als 20 Jahren übernommen und den ohnehin geplanten Torfabbau sozusagen fortgeführt. Einige Zentimeter Torf werden jedes Jahr abgetragen. Wenn irgendwann nur noch eine gewisse Schicht übrig ist, ist Schluss. Dann gilt eine Fläche als abgetorft. Geschäftsführer Matthias Ziegler.
Speziell auf dieser Fläche, wo wir gerade stehen, schätze ich jetzt mal noch so die nächsten 15 Jahre, werden wir hier noch Flächen haben, die wir bearbeiten können. Auf den anderen Flächen werden es circa noch 30 Jahre sein.
Mit der Torfabbaugenehmigung wurde bereits festgelegt, dass das Land nach der Nutzung restauriert werden muss.
Bei der Renaturierung werden die Gräben dann wieder geschlossen, damit Wasser sich in den Moorfeldern wieder anstaut, damit die Nässe zurückkommt und dadurch auch der Bewuchs und Tiere sich dort wieder ansammeln können.
Auf 100 Hektar hat das die Firma Ziegler schon getan. Auf der einen Seite ist das Gebiet von Wasser bedeckt. Inseln mit Grasbüscheln ragen heraus.
Wir sehen hier links Flächen, die sind jetzt sagen wir mal, 3 bis 4 Jahre der Natur zurückgegeben. Und auf der rechten Seite sehen wir Flächen, die sind circa 7 bis 10 Jahre jetzt schon, wo man einen sehr starken Bewuchs jetzt schon sieht mit Gräsern, mit Birken und so weiter.
Kann hier wirklich wieder ein Moor in ursprünglichem Zustand entstehen, das auch wieder Treibhausgase speichert, anstatt sie an die Atmosphäre abzugeben? Matthias Ziegler ist zuversichtlich. Er sagt, es brauche eben Zeit.
Moor ist ja entstanden über Jahrtausende. Bis man die klassischen Flächen wieder zurückbekommt, dauert es natürlich.
Das sieht Mara Pakalne von der Universität Lettlands in Riga nicht so optimistisch. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Wiederherstellen und Renaturieren von trockengelegten Moorböden. In einem ehemaligen Torfabbaugebiet im Melnace Lake Mayer, südlich von Riga, zeigt sie, dass die Restaurierung eine komplizierte Aufgabe ist. Besonders, wenn der Wasserpegel sehr weit abgesunken ist.
If the peatland is harvested for peat and it's the water is very much lowered, you cannot get the water back to the peatland or it's very difficult to raise the water level that is needed for the sphagnum moss and cotton grass and other peatland species to grow.
Nach dem Torfabbau wächst erstmal gar nichts auf den Flächen. Eine dunkle, öde Landschaft. Damit sich hier Moorpflanzen wie Torfmoose oder Wollgras wieder ansiedeln, muss der Wasserstand aktiv angehoben werden. Auf ungefähr 5 cm über der Oberfläche.
Actually 5 cm above surface.
Denn ein nasses Moor, in dem Pflanzen wachsen, gibt weniger Treibhausgase ab als ein trockenes. Im Idealfall wachsen die Torfmoose so gut, dass über die Jahre sogar neuer Torf entsteht und der Atmosphäre wieder Kohlenstoff entzogen wird. Die Torfexpertin Pakalne hat mit ihrem Team schon viele degradierte Moorgebiete restauriert. Bevor sie die trockenen Flächen wieder fluten, machen die Forschenden erstmal alle möglichen Untersuchungen. Zum Beispiel geht es darum zu verstehen, wie Grundwasser und Oberflächenwasser zusammenspielen und in welche Richtung das Wasser fließt.
You have to really know what are you doing in the field and what will happen after you raise the water level. So, it's difficult. It's not an easy task, not at all.
Nachdem sie die Bedingungen vor Ort erforscht haben, bestimmen die Wissenschaftler, an welchen Stellen sie das Wasser in den Drainagegräben aufstauen. Dafür werden Dämme gebaut, zum Beispiel aus aufgeschüttetem Torf, aus Plastik oder aus Holz. Im Melnace Lake Mayer hat das gut funktioniert. Vor rund 10 Jahren haben die Forschenden hier Dämme aus Torf angelegt und so den Wasserpegel angehoben. Mit der Zeit sind Torfmoose und Wollgras zurückgekehrt.
We built the dam to keep the water in the peatland and to raise the water level. So we see that cotton grass has come back and also sphagnum species. So its peatland is going towards restoration.
Aber die Torfexpertin Pakalne sagt, ein Moor tatsächlich zu renaturieren, also so wiederherzustellen, wie es früher einmal war, das sei unmöglich. Allein schon, weil das Klima heute trockener ist als vor 6000 Jahren, als die Moore in Lettland entstanden sind. Wo ursprünglich 30 Pflanzenarten zu Hause waren, sind es selbst nach erfolgreicher Restaurierung nur ein paar wenige.
We get back 2-3 species, few species. But in a raised bog, natural bog, there are growing some over 30 species and we cannot get it back.
Auch wenn die Nachfrage der Gartenbauindustrie groß ist, in intakten Moorgebieten müsse der Torfabbau strikt verboten sein, sagt Pakalne. Und von den trockengelegten Flächen müsse so viel wie möglich restauriert werden. Sie wünsche sich, dass Gärtnereien anstelle von Torf bald andere Substrate für ihre Pflanzen nutzen würden.
I would wish that we would in future get some other material rather than peat using for horticulture.
Torf ersetzen, stattdessen andere Rohstoffe finden und etablieren. Dieses Ziel verfolgt die Bundesregierung mit einer sogenannten Torfminderungsstrategie. Für mehr Klimaschutz soll der Erwerbsgartenbau in Deutschland bis 2030 weitgehend aus der Verwendung von Torf aussteigen. Allerdings auf freiwilliger Basis. Gesetzlich ist das nicht festgelegt. Die Firma Ziegler Erden aus der Oberpfalz setzt sich schon seit längerem mit nachwachsenden Substraten auseinander. Geschäftsführer Matthias Ziegler.
Wir sind seit 8 Jahren mit einer der ersten auch in Deutschland wieder gewesen, die Holzfaser hergestellt haben, die auch für den Erwerbsgartenbau mit eingesetzt werden kann. Wir sind da mittlerweile der größte Hersteller in Deutschland.
Aber mit der Holzfaser und anderen pflanzlichen Alternativen lässt sich seiner Einschätzung nach nur ein Teil des Torfs ersetzen.
Wenn ich mit vielen Torfersatzstoffen arbeite, habe ich auch nicht nur Vorteile, sondern ich muss zum Beispiel mehr Wasser verbrauchen beim Gießverhalten. Ich brauche mehr Dünger, weil ich muss von Haus auf mehr Dünger zugeben, damit der Pflanze hinterher der Dünger auch zur Verfügung steht.
30% Torfersatzsubstrate, 70% Torf. Das hat sich der Industrieverband Garten als Ziel bis 2030 gesetzt. Also bei weitem kein Torfausstieg. Der Bedarf sei nach wie vor hoch.
Deswegen bin ich der Meinung, dass Torf im Erwerbsgartenbau grundsätzlich ganz wegzudenken, bin ich momentan eher skeptisch.
Und der Biogärtner Johannes Schwarz aus München ist ebenfalls skeptisch. Bisher haben ihn torffreie Erden nicht überzeugt. Aber er will noch einmal einen Anlauf starten.
Ich habe jetzt von diesem Hersteller tatsächlich, die haben eine neue Produktlinie mit eben torffreiem Substrat. Das probiere ich jetzt mal bei der nächsten Bestellung. Wenn es hinhaut, super, bin ich dabei. Dann habe ich eine reine Weste und kann ruhiger schlafen.
Aber nur, wenn er sich darauf verlassen kann, dass seine Tomaten, Salate und Kräuter ebenso gut wachsen wie auf Torf.